Talk, der europäische Tech-Podcast.
HTC.
Foursquare.
Android.
Synology.
Lego. Herzlich willkommen zu der Geek Talk Folge 4014. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, wie wir vorher so schön hatten. Oder eben noch nicht ganz. Heute Abend mit dabei ist wieder im berühmten Dreierpack. Das ist zum einen der Achim.
Ja, schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, Achim. Und natürlich, wie auch immer wieder, der Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend. Und am anderen Ende der Leitung ist der Martin.
Ja, herzlichen Dank, Tobi. Dann würde ich doch sagen, gehen wir gleich mal auf die Feedbacks zu der letzten Sendung. Der Tobi war enttäuscht heute Abend, als wir festgestellt haben, dass es kein Kommentar auf unsere Frage zu dem Online-Hörtreffen gab.
Ja, wir hatten ja letztens angekündigt, dass wir vorhaben, einmal im Monat oder alle 14 Tage, je nachdem.
Oder alle zwei.
Einmal im Monat so eine Art virtuellen Hörerstammtisch, Stammtreffen, Hörertreffen, wie man es auch nennen mag, zu veranstalten. Und da gab es gar keine Kommentare zu, gar keine Äußerungen zu. Da würde ich jetzt mal so knallhart behaupten, da hat kein Schwein Interesse dran.
Schau ganz aus. Nee, ich konnte dich ja ein bisschen entkräftigen oder wieder ermutigen. Wir haben ja seit Anfang Jahr ein bisschen einen Verzug in den, die Hörerkommentare, die kommen ein bisschen zeitversetzter. Also das Podcast-Hören ist ja so schön, dass man es dann hören kann, wenn man Zeit hat. Und der Konsum unserer Folgen liegt wohl auch an der Menge an der Folgen, die wir rausgehauen haben, hat sich ein bisschen nach hinten gedrängt. Und ja, die Kommentare kommen noch, Tobi.
Ah ja, na gut, da hoffen wir mal das Beste. Oder wir müssen jetzt weniger Content produzieren. Das ist die andere Seite der Medaille.
Ja, ist jetzt halt schwierig, da wir das Ganze aufgeteilt haben und wöchentlich quasi die News-Folge etabliert haben, muss man fast dazwischen das Ganze setzen.
Ja, wir kriegen das schon hin.
Ansonsten sprechen wir halt jeden einfach persönlich einmal an.
Es geht ja schnell. Bei 21 Hörern geht das ja zügig. Ja.
Genau, sind wir schnell durch. Dann gehen wir retour. Achim, du hast uns ein paar Antworten oder uns, insbesondere dem Martin Diriwächter.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich dem Martin Diriwächter, weil der hat ja ganz viel kommentiert.
Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, hat sich viel Mühe gegeben. Einmal hat er halt kommentiert, wo jetzt auch keine Frage eigentlich in dem Sinne drin ist, so, weil ich ja mal vor Wochen die Sache mit Google Plus einfach mal so reingeschmissen hatte, ob das überhaupt noch einer nutzt von den Hörern und mal Feedback haben wollte. Und bei ihm sieht das halt, glaube ich, konträr zu mir aus. In seinem Tech-Freundeskreis ist wohl Google Plus aktiv und da zieht er seine Neuigkeiten raus. Und Facebook, hat er geschrieben, ist für ihn mehr oder weniger tot. Von 100 Freunden, davon sind keine 10 wirklich aktiv. Was meiner Meinung nach theoretisch bei mir, und da bin ich auch mal einfach mal provokant und sage, beim Rest der Welt genau andersrum ausschaut. Aber interessant zu sehen halt, auf jeden Fall, es gibt halt auch echt eine andere Sicht der Dinge. Dabei habe ich auch gemerkt, als ich in Graz habe ich einen kennengelernt, der macht irgendwie 3D-Drucker, eine Community, die größte Community für 3D-Drucker, und die machen das auch bei Google Plus. Und der hat auch gar kein Facebook-Profil. Was es ja durchaus öfters mal gibt, diese Verweigerer, aber in Tech-Szene ist die Verweigererquote ja durchaus niedriger und der auch auf Google Plus geschworen hat. Also zumindest gibt es da, das meine ich jetzt auch nicht negativ, diverse Randgruppen oder Spezialgruppen, die da wirklich, wo da wirklich das Leben herrscht. Man muss sie wahrscheinlich nur finden.
Ja, die Google Plus-Extremisten, wie ich sie so gerne nenne. Ist nicht mal böse gemeint, aber das zieht so Parallelen. Es sind meistens auch Leute, die nicht unbedingt Apple-Fans sind. Und dann sehe ich doch irgendwelche so Parallelen, so ganz klein, ganz scheue.
Oh, das mit diesen Apple-Fans und Google Plus, die Aussage da, die würde ich jetzt aber nicht als repräsentativ unter das Volk bringen. Nur.
Das ist, wie sagt der Kollege Reidinger immer so schön, meine persönliche Meinung. Ja. Das, was ich so sehe und beobachte. Also diejenigen Google Plus Hardcore-Fans, die ich kenne, das sind ganz stark auch Android-Fans und können mit dem angebissenen Apfel überhaupt nichts anfangen. Mhm. die kriegen fast schon Ausschlag, wenn sie was davon lesen und sehen und mitbekommen. Deshalb meine Meinung, was ich so
mitbekomme. Also bei mir, mit den Google Plus Leuten, also die ich jetzt auch persönlich kenne, aus dem näheren Tech-Umkreis bei mir, da muss ich mal sagen, also ich finde halt auch gerade die in ihrer Nische, was sie dann da wirklich auch diskutieren oder was ihr Themengebiet ist, was durchaus Spezialgebiete sind, die sind da, also finde ich, ich würde es mal positiv wirklich, also ich meine es auch positiv und ich würde es auch extrem positiv mal so benennen, die sind sehr leidenschaftlich bei der Sache und auch für die Plattform. Also das merkt man halt auch, wenn man mit denen diskutiert. Wobei ich dann immer irgendwie an Anführungsstrichen traurig bin, dass halt mit so einer Leidenschaft halt die Plattform trotz allem nicht weiterkommt. Oder das Netzwerk, wie man es halt.
Ja gut, die Plattform im Allgemeinen wohl nicht, aber in dieser Gruppe, wenn sie jetzt eine geschlossene Gruppe betreiben, auf Google Plus, ist natürlich das Wichtige und das Community-Leben passiert dann natürlich in der Gruppe, nehme ich an.
Ja, ja, also klar.
Kann man den vergleichen wie so ein Forum halt, ne? Also so ein abgeschlossenes Forum und Google Plus bietet halt nur diese Plattform und man engagiert sich und bringt sich halt in dieser Gruppe ein.
Genau, hat den großen Vorteil, dass man da nicht ein Forum administrieren muss, da nicht mit Sicherheitspatches etc. rumhantieren muss. Man bekommt Push-Meldungen, wenn was reinkommt und so weiter. Das ist natürlich alles praktisch. Und ich habe auch eine, zwei Gruppen auf Google Plus, wo ich regelmäßig und fleißig drin bin, die wirklich genialen Content liefern und geniale Gespräche und Austausch da stattfindet. Aber es geht halt nicht über diese Bubble hinaus. Und für gewisse Leute da ist halt diese Bubble die ganze Welt. Wie für uns, ja, das Podcasten und das Bloggen halt unsere Welt ist irgendwie auch.
Genau, und ich habe halt für mich jetzt auch entschieden, oder was heißt entschieden, ja, es war einfach mal so jetzt, ja doch, entschieden ist vielleicht doch das richtige Wort. Da ich ja auch in Anführungsstrichen mich ja selber vermarkte für meine Tätigkeit als Freiberufler, habe ich vor einem Jahr oder zwei, da war eigentlich mein Hauptnetzwerk auch Twitter. Aber da muss ich einfach sagen, da bleibe ich halt auch in einer, ja meinetwegen auch durchaus in einer großen Bubble, aber letztendlich, wenn ich was raushauen will für die Allgemeinheit, dann gehe ich echt zu Facebook. Das bringt mir am meisten. Ich habe Google Plus halt auch probiert. Da ist praktisch keine Rückmeldung. Und wenn ich Rückmeldung bekomme, dann kenne ich die Leute oder ich kann sie relativ schnell recherchieren. Das sind die gleichen Leute, die auch durchaus dann bei Twitter reagieren. Also für mich ist halt, um Leute außerhalb meiner Bubble, wenn wir den Begriff jetzt wieder benutzen, Leute außerhalb der Bubble zu erreichen, da gehe ich dann echt auf Facebook. Jetzt mal von den normalen Sachen, dass du natürlich auch ein separates, eigene, andere Netzwerke oder einen eigenen Blog und Webseite pflegst. Aber wenn man jetzt
ist halt das, was sich halt auch beim Normalmensch, nicht beim Geek und beim Freak durchgesetzt hat, was da einfach, das hat jeder und das ist irgendwie, oder ja, fast jeder. Gibt natürlich immer ein paar Einzelne, die es nicht haben.
Ja klar, also im Endeffekt, da ist jeder und seine Mutter, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, was ja für viele nicht so prickelnd ist, genau.
Okay, aber jetzt lass mal zum zweiten Kommentar kommen. Wie gesagt, der Martin hat ja einiges kommentiert. Dann hat er noch einen verspäteten Kommentar uns drunter gesetzt zum Thema Foursquare und hat geschrieben, dass er mit Yelp mal damals angefangen hat einzuchecken und da war irgendwie kein Freundeskreis aktiv und hat dann über unsere Geek Talk Sonderfolge zu Foursquare entdeckt, hat sich das mal angeguckt und ich meine gut, das war natürlich schlechtes Timing, weil dann sag ich mal ein, zwei Monate später theoretisch der Check-in, den er jetzt anspricht, auch ausgegliedert wurde in Swarm. Ja, und er jetzt irgendwie auch ein bisschen in Anführungsstrichen verwirrt ist. Die Frage ist, was soll das? Was ist Foursquare denn noch? Ist das eine Infoseite? Fast wie lokal.ch, das ist eine Schweizer Seite. Und im Endeffekt will er jetzt wieder zu Yelp zurück, weil da kann er Kommentare, Fotos, Restaurants, tralala machen und auch einchecken. Ja, dazu haben wir, glaube ich, später mehr wegen dem neuen Foursquare. Da reden wir später in der Folge heute drüber, weil es ein aktuelles Thema ist. Ansonsten zum Thema Yelp. Und ich meine, gut, ich habe da durchaus eine sehr spezielle Meinung zu der ganzen Problematik. Der Punkt ist halt, ja, bei Yelp kann er halt einchecken, das bringt ihm bloß nichts, außer vielleicht für sich selber Spaß. Also der Punkt ist, bei Yelp, da geht es ihm praktisch wie den meisten, da gibt es keine Community in dem Sinne mit diesem Check-in unter Freunden. Da gibt es schon auch starke Communities, aber auch gerade für Inhalte, also für Reviews, die da auch halbe Romane schreiben. Das klingt auch immer so pseudo-negativ. Das meine ich dann aber auch nicht so, aber der Yelper schreibt gerne Romane. Und in dieser Ich schreibe und berichte, was ich jetzt wie gesagt echt nicht böse meine, in dieser Ich schreibe und berichte Szene, da gibt es auch schon starke Communities, auch lokal, gerade in Großstädten. Das ist also außer Frage. Aber halt das reine Check-in und unter Freunden und aus dem Check-in Mehrwert ziehen, den hat er bei Yelp nicht, weil Yelp die Check-ins im Endeffekt nur bedingt berücksichtigt. Bedingt bis gar nicht in den Ergebnissen. Und Foursquare die Check-ins, auch wenn er sie mit Swarm macht, weiterhin betrachtet, also mit einbezieht und er daraus einen Vorteil zieht. Und dazu im Detail dann wirklich später in der Folge dann was. Und aller guten Dinge sind drei. Der Martin hat auch noch zu unserer Dyson-Folge einen Kommentar abgegeben.
Genau.
Und das war eine relativ, unter anderem eine einfache Frage halt, wie es dann auch schon hier beim, weil sind ja keine Beutel drin, beim Leeren des Behälters, staubt das nicht stark oder verschüttet man den Inhalt? Also ich persönlich, ich weiß ja nicht, was du dazu sagst, Martin, ich persönlich habe da wenig Probleme mit gehabt bislang, weil ich habe ja den Handstaubsauger und einen Bodenstaubsauger. Aus dem Bodenstaubsauger klicke ich halt den Container raus, bringe den runter zur Mülltonne, pack den theoretisch, halt den da rein, klicke den oben auf, ziehe ihn auseinander und dann staubt das alles nach unten. Und ja, ein bisschen staubt immer nach oben, aber das ist minimal. Also, und bei dem Handstaubsauger, den halte ich auch drüber, mache unten den Deckel auf, schütt nach unten und ja, ich hau dann halt nicht wie blöd drauf, weil dann würde ich ja den Staub auch wieder hochwirbeln.
Das genau, du musst einfach auch, nicht allzu stark schütteln.
Ja. Genau, das geht eigentlich auch echt gut. Also 100% staubfrei ist es natürlich nicht, das glaube ich ist auch logisch, aber wenn man das vernünftig irgendwie macht, hat man da ganz wenig Staub und macht auch keinen Dreck um die Mülltonne rum. Das ist also auch im Kontext, dass man keine Beutel hat, da natürlich auch wieder Geld spart, aber auch die Umwelt schont, ist das eine 1A-Sache, finde ich. Gut gelöst.
Auf jeden Fall. Genau, das kann ich so mit unterschreiben.
Genau.
Habe ja auch ein Bodenmodell und ein mobiles, genau.
Ja, und bei den Handtrocknern hat er, glaube ich, bemängelt, oder ich lese gerade, die Dinger sind, dass die Dinger so einen Krach machen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr sicher, ob wir in der Dyson-Folge drüber geredet haben, aber das liegt ja auch da drin, dass das Ding mordsmäßig Power erzeugt, dass man halt da auch...
700 Stundenkilometer waren es doch,
oder? Genau, dass man halt da genau in dieser kurzen Zeit wirklich echt die Hände komplett trocken kriegt. Und man merkt ja auch, wie die Haut sich verzieht, wenn man die da reinhält, dass da ordentlich Druck drauf ist. Und ja, dieser Druck lässt sich halt nicht mit leisen Motoren erzeugen in dieser Kraft.
Ich muss mal schauen, ob ich das... Da Video noch finde. Mhm. Entschuldigung?
Ja, da kann man bestimmt vielleicht auch dämmen und ich glaube auch, die dämmen da auch schon, sonst wäre das Ding noch lauter. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, ich meine gut, ich brauche jetzt auch keinen Dyson Handtrockner mit einem Handtuch vergleichen. Und wenn ich die jetzt mal mit so einem klassischen hier, ich halte meine Hände drunter, ihr Heißluft-Ding vergleiche, die Heißluft-Dinger sind genauso laut gewesen. Also da tut sich das nichts für eine bessere Leistung.
Genau, und eben viel, viel Strom, wie sagt man, umweltbewusster, weil nicht die Luft nicht aufgeheizt genau. wird.
Und stromeffizienter.
Genau, und die ganze Geschichte. Aber da kann ich ganz, ganz klein was leaken. Achim, ich habe dir ja heute Morgen, glaube ich, eine iMessage geschickt dazu. Mhm. Da in die Richtung gibt es ja bald wieder was hier auf dem Kanal. Oder zumindest einer unserer Kanäle.
Genau.
So viel mal, sei schon mal geleakt.
Jupp, da ist ein Kehr zurück, irgendwie.
Genau, pst, nicht mehr.
Ja.
Vielen Dank für deine Kommentare, Martin. Gerne wieder. Wir freuen uns immer wieder auf Kommentare.
Genau, die fand ich auch sehr lang und ausgiebig. Das freut mich immer. Ich meine, ich freue mich auch über mal so einen Einsatzkommentar oder auch ein Lob oder sonst wie. Aber ja, da sieht man ja auch wirklich, dass einer sich auch das angehört hat, Gedanken gemacht hat, Fragen hat. Finde ich spannend und dafür machen wir es ja auch.
Hat sich das Ganze ja gelohnt. Genau. Doch, doch. Zu Beginn des Jahres hat sich auch etwas gelohnt. Wir haben ja neben der Umstellung auf der Webseite ein neues Logo bekommen oder besser gesagt mehrere neue Logos. Das Ganze haben wir ja schon angekündigt, ist vom MC, vom Michael McComan Jr. Ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus. Und er hat, wir werden es verlinken in unseren Shownotes, einen Artikel geschrieben, wie er zu diesem Logo gekommen ist, also wie er das Logo gestaltet hat und umgesetzt hat. Das Ganze ist unterteilt in mehrere Artikel. Artikel Nummer 1 oder Teil 1 ist schon online. Wer es also interessiert, wie unser Logo entstanden ist und wie er das Ganze gebastelt hat, sehr interessanter Beitrag.
Sehr interessant, wie jeder unterschiedlich herangeht an solche Dinge. Das sah schon sehr, ja, wissenschaftlich aus.
Ja, halt richtig wie ein Profi.
Ja, gut, es gibt halt Leute, die machen sich auch handschriftliche Skizzen auf dem Papier, skizzieren was und scrabbeln da was aufs Papier hin. Und gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie jemand sein Logo gestaltet, ne? Oder wie jemand Logos generell gestaltet.
Genau. Und für mich war es halt faszinierend zu sehen, wie er das macht. Genau, wie du sagst, eben die Herangehensweise. Und sehr spannend. Auf jeden Fall, der Link habe ich soeben in den Chat gepostet. Werden wir natürlich auch auf www.geektalk.ch in der Folge Geektalk 4014 verlinken, damit ihr es nachlesen könnt und nicht aufschreiben müsst oder sowas, was auch immer. Dann spreche ich jetzt ganz persönlich den Sascha Falke an. Ihr beiden habt ja ein Paket von ihm bekommen, etwas mit Lego. Mhm. Mhm. Und ich habe ja mal vor ein, zwei Folgen gesagt, dass ich schon länger nicht mehr in meinem deutschen Postfach war. Das haben wir heute endlich nachgeholt und da hatte ich auch ein Paket von ihm mit drin. Das Coole ist, es ist die Lego-Minifigur, Schlafmütze nennt sich die. Ich habe auch da einen Link in den Chat rein und eben bei uns im Shownotes. Immer diese Wörter. Und nächstens kommt dann auch ein Instagram-Bild, wenn ich da mal mich in Ruhe hinsetzen kann. Ist der kleine Ausgabe von meinem Emmet, dem ersten oder demjenigen, wo es wieder ein bisschen begonnen hat mit meinen Lego-Männchen.
Die finde ich übrigens geil, die kannte ich auch noch nicht, die Figur Schlafmütze, die will ich auch haben. Die packe ich mir jetzt auch auf die Wunschliste. Also ist keine Aufforderung, dass ich jetzt unbedingt einen von den Hörern haben möchte, aber den möchte ich generell haben, der ist niedlich. Der gefällt mir.
Der ist extrem süß, vor allem mit dem kleinen Teddybär da.
Genau.
Ja. Und ich freue mich, meine Kleinen gehen jetzt dann ins Bett, aber morgen werde ich das mit ihnen zusammenbauen. Gibt ja nicht allzu viel zu bauen, aber die haben immer Freude an Lego. Das macht Spaß. Dann haben wir noch einen Dank. Achim.
Genau, ich habe auch noch mal eine Lego-Figur bekommen von der Eva. Und das war der Mexikaner. Genau, ich habe mal in den Shownotes das Instagram-Bild verlinkt, wo dann der Tobi mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Poncho fehlt.
Ja, weil den Mexikaner habe ich nämlich auch, weil den hatte ich nämlich von den Sascha bekommen.
Vom Sascha Falke.
Richtig, da schließt sich der Kreis.
Ja, ja, sind wir nicht alles irgendwie Mexikaner?
Genau, aber ja, der Instagram-Bild ist noch ohne Poncho, aber der Poncho, der wurde auch wieder entdeckt in der beigelegten Tüte und nach einer ausgiebigen Studie der Falltechniken ist der Mexikaner jetzt auch mit seinem Poncho versehen worden. Und macht eventuell auch nochmal auf Instagram ein Comeback mit einem anderen Bild.
Es freut mich ja, dass nicht nur ich Probleme hatte, den Poncho richtig zusammenzufalten, dass du da scheinbar auch so kleine Startschwierigkeiten hattest.
Ja, aber man muss sich natürlich auch noch die philosophische Frage stellen, der Rückenponcho zuerst oder der Vorderponcho dann?
Ich habe, glaube ich, den Rückenponcho zuerst.
Das habe ich auch gemacht, weil damit der Vorderponcho nach hinten gebogen ist.
Richtig, genau. Gar nicht so einfach.
Nee, dann denkt man nach, aber der Ästhet weiß sofort, Vorderponcho hat Prio.
Ja.
Also, liebe Lego-Neulinge, das Teil, was ich bekommen habe, ist für Anfänger. Ihr habt da schon die wie sagt man dem, die höhere Version bekommen.
Aber komm, weil es so lustig ist, ich habe mir ja selber dann auch noch den Barista, die Lego-Minifigur, gegönnt. Und auch von meiner Wunschliste runtergestrichen, weil ich den so hipstermäßig fand. Und den habe ich bekommen, zusammengebaut. Ist eigentlich auch nur zusammenstecken, Beine, Körper, Kopf, Haare. Und dann hat er ja seinen Becher Kaffee gehabt. Und dann habe ich da gesessen. Ich wollte gerade sagen gestanden, aber nee, ich habe ja gesessen. Da habe ich da gesessen und habe gesagt, wie kriegt denn der den blöden Becher in die Hand? Der ist doch viel zu groß für die Hand. Und habe dann angefangen zu googeln, um rauszufinden, wie ich dem den Becher in die Hand gebe.
Gab es kein Video auf YouTube?
So weit bin ich noch nicht gekommen, halt. Das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Ich habe mich dann aber aus den Bildern schlau gemacht und der Becher wird ja nicht in die Hand reingedrückt, was halt faktisch nicht geht, sondern er wird auf die Hand draufgedrückt. Das war für mich eine komplett neue Erfahrung im Bereich Lego, diese Technik anzuwenden. Die kenne ich nicht aus meinen bisherigen Erfahrungen von ganz, ganz früher, als ich noch klein war. Da gab es sowas nicht, sowas Freakiges.
Der Nachtzug, anscheinend auch ein Lego-Fan, schrieb gerade im Chat, dass bei ihm der Poncho nicht passt. Also Achim, mach unbedingt das Comeback-Bild.
Auf jeden Fall. Also mein Poncho sitzt 1A jetzt.
Ja, vielleicht hat er ihn zu heiß gewaschen oder so.
ist er eingegangen oder in Tumblr getan. Ja, das sollte man nicht tun. Auf jeden Fall, wir drei sind uns einig, wir haben die absolut besten Hörer. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle.
Genau, vielen Dank.
Das freut uns immer wieder. Und wenn wir gleich am Danken sind, auch ganz, ganz fleißigen Dank an die zahlreichen Flatter-Klicks, die ihr uns generiert habt. Ich muss mich da wieder mal einwählen und schauen, was da so zusammengekommen ist. Vielen herzlichen Dank. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren Hauptthemen über, oder? Tobi, hast du noch was entdeckt in deiner...
Nö, ich habe nichts entdeckt. Ich dachte, wir machen heute Lego zum Hauptthema, aber nein, auch nicht.
Ich dachte, wir wären jetzt fertig nach Lego.
Ach, fertig? Ah, gut. Ich bin müde. Ich gehe dann mal ins Bett. Tschüss. Ja, es war, ich glaube, Anfang des aktuellen Jahres 2014, da kam er auf, dieser Krypto-Locker. Es war so ein, wie sagt man dem, Tobi? Etwas, was da euer PC befallen hat und eure Daten verschlüsselt hat, ohne eure Einwilligung. Und das Ganze hat jetzt ein Comeback gefeiert unter dem Namen Synolocker und befällt anscheinend aktuell die DSM-Oberflächen von eurer Synology, die ihr zu Hause rumstehen habt.
Ja, das ist das gleiche Prinzip halt, nur dass es sich auf diesen NAS-Laufwerken breit macht und dementsprechend alle Daten verschlüsselt und sagt, ist nicht, zahle mal Summe X und dann schalte ich das Ding wieder frei. Also nach dem gleichen Prinzip quasi.
Genau, Summe X sind aktuell, also was ich mitbekommen habe, 0,6 Bitcoins. Das ist so im Tageskurs Anfang der Woche war das, glaube ich, bei 320 Franken. Was da gefordert wurde.
Ist schon mal ordentlich, ja. Ja,
ja, da, wenn da Backup drauf ist oder eben Daten, die man eigentlich gerne brauchen würde zum Arbeiten, ein bisschen unschön.
Aber wo wir schon mal beim Thema sind, die Synology bietet ja auch eine wunderbare Möglichkeit, an die Daten dementsprechend auf eine externe Festplatte, die man ja bei vielen Geräten von Synology anschließen kann, dass man quasi die ganzen Daten stündlich, täglich automatisch dorthin kopiert. Vom System aus. Und ich vermute mal, wenn man dieses Backup wieder zurückspielt, dann kommt man natürlich auch da, oder die Synology komplett formatiert und dann einfach das Backup zurückspielt, dann hat man das Ding auch wieder am Leben.
Ja und nein.
Wenn man ein Backup hat.
Ja und nein, weil die externen Festplatten auch mit entkrypteter werden. Also muss ja schon abgezogen haben und auch austauschen.
Stand das da dran?
Also in dem Bericht, den ich drin gelesen habe, steht drin, dass auch angeschlossene Festplatten genauso davon betroffen sind.
Okay, dann habe ich ja wieder Halbwissen verbreitet.
Genau, vielleicht mal.
Ja, aber der Punkt ist ja halt, wenn man dann natürlich auch, also die Profis, die wechseln die Platten natürlich und lagern sie natürlich auch nicht direkt neben der Synology, damit sie auch, wenn die Bude abfackelt, mal ein Backup noch haben, dann... Je nachdem, in welchem Rhythmus man das macht, kann man ja zumindest dann das machen, was ja die Grundidee von dir, Tobi, ja nicht widerspricht, natürlich das generell zu machen, finde ich.
Okay. Ja, ein Offsite-Backup halt, das ist das Sinnvollste, dass man halt das Backup außerhalb vom Haus lagert. Das ist richtig.
Genau, vielleicht generell als Tipps, wir werden es verlinken, einen Blogbeitrag von Brack. Der Daniel Dreh hat da darüber gebloggt, was man eben machen sollte, wenn es soweit ist. Da ist ein 3-Schritte-Plan, den ihr angehen müsst. Das erste und beste ist wahrscheinlich mal zum einen die Ports schließen und das andere die Synology vom Netz zu nehmen und dann sich eben zum Beispiel diesen Blogbeitrag durchlesen, wie man da drauf reagieren sollte. Mhm. Okay. Genau, ich möchte da jetzt nicht alles abgreifen und ja, lest euch in Ruhe durch. Auf jeden Fall, wenn eure Synology noch läuft, nehmt sie vor, sichtshalber doch mal kurz vom Netz.
Genau, ich finde auch, der Punkt ist gerade auch nicht nur Leute, die jetzt davon betroffen sind oder so, das sollten sich eigentlich durchaus mal jeder durchlesen, einfach um sich auch nochmal den Gefahren bewusst zu werden, die man halt so theoretisch natürlich hat, wenn so ein Ding ständig bereitsteht im Internet.
Mhm. Was zeigt uns das? Dass die Synology-Geräte einen sehr großen Marktanteil haben müssen, dass sich dementsprechend da Hacker für bereit erklären, so ein Virus zu programmieren, dass da doch eine große Einnahmequelle vorliegt.
Dass da die Möglichkeiten gegeben sind, das zu generieren.
Ja. Genau. Aber die haben auch, glaube ich, ganz gute, gute Marktdurchsatz oder Durchdringung, wie man es nennen will. Ich habe die ja durchaus auch schon bei Kunden gehabt.
Ja, ja, die ist verbreitet, keine Frage.
Sehr. Also von privat bis professionell. Hm.
Also kaufen wir uns ein absolutes Nischenprodukt, was nicht verbreitet ist, da sind wir etwas sicherer.
Okay, dann sind wir sicher und haben keinen Spaß.
Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, ja.
Ja, doch, auf jeden Fall eben, wenn ihr im Besitz einer solchen seid und die noch am Netz ist, geht kurz weg hier aus dem Livestream oder pausiert eure Podcast-Abspielgerät und ja, nehmt's vom Netz, kommt wieder zurück. Ja, gibt es dazu noch was zu sagen?
Was mir spontan gerade eingefallen ist bezüglich Backup, man hat ja auch die Möglichkeit, ein Netzlaufwerk als Backup-Medium der Synology zuzuweisen und vielleicht wäre das dann die Lösung, keine externen Geräte anzuschließen und da hätte man, denke ich, dieser Krypto-Geschichte umgangen oder aus dem Weg gegangen mit dem Trick. Das müsste wahrscheinlich gehen.
Mit dem Netzlaufwerk meinst du ein Laufwerk im lokalen Netzwerk?
Ja, man kann ja bei der Synology angeben, wo willst du hinspeichern, auf einer Netzwerkverbindung, auf einen Samba-Share oder auf einer anderen Synology, die im Netzwerk ist. Und ich denke, das könnte auch eine Lösung sein, dass das dann nicht verschlüsselt wird oder dass das dann nicht befallen wird.
Mhm. Außer gerade das Letzte, was du gesagt hast, auf eine andere Synology im Netzwerk.
Ja, okay.
Ja, ja, obwohl, aber nee, im Prinzip gebe ich dir recht. Ja.
Es waren ja auch nicht alle Synologies betroffen, es waren ja nur einige Modelle dabei, von daher, ne? Kann man ja Glück haben.
Genau, im entsprechenden Beitrag ist auch ein Link auf Synology direkt verlinkt, wo eben Synology Rede und Antwort stand, sprich sagte, um welche Modelle es sich genau handelt. Gut, aber wie gesagt, alles andere findet ihr auf www.geektalk.ch in der Folge Geek 40, 14, so viele 4. Ja, da die Links drin und lest euch ein, wenn ihr betroffen seid. Gehen wir über zum nächsten Thema. Es ist eine positive Meldung für die einen, für die anderen, wie der Achim gerade gesagt hat, vielleicht auch nicht ganz so positiv. Google Plus will die Kopplung an die Fotoverwaltung, wie sagt man, entkoppeln, wegnehmen. Was denkt ihr darüber? Achim, ich glaube, bei dir der erste Gedanke war noch eine App.
Ja, ich meine, es ist ja entweder dass der Entkopplungswahn, der jetzt auch Facebook und Foursquare betroffen hat, aber durchaus auch ein Pass auch und ein paar andere. Ja, ich meine, wo ist der Vorteil?
Dass sie mehr Kunden bekommen?
Genau. Also der Vorteil ist eigentlich nur auf deren Seite, nicht auf Nutzerseite. Das ist eine gute Antwort.
Google will einfach
genau die gleiche Antwort kriegst du bei Facebook auch, dass sie mehr Kunden kriegen, weil die Schnittmenge irgendwie vergrößert wird oder nicht. Der Punkt ist, der Vorteil ist immer Kunden generieren und der Vorteil ist damit halt bei der Firma. An den Nutzer denken da die Leute wohl eher weniger in den Firmen, die das entscheiden.
Ja, da gibt es ja auch noch die Aktionäre, oder?
Ja, ja, klar.
Die sind meistens leider höher gewichtigt als die Kunden.
Aber ja, aber trotz allem würde ich mal auch, ich meine, es gibt ja durchaus Unternehmen, die sagen halt, komm, der Kunde ist uns das Wichtigste, weil der Kunde kauft das Zeugs, der Kunde mietet das Zeugs, der Kunde macht dies und das und der Kunde bringt letztendlich das Geld rein. Und da sollte man durchaus gucken, ja, Kunden vergrößern, ist das genauso wichtig oder unwichtig oder wie will man es bewerten, gegenüber Kunden zufrieden halten. Weil ja, du vergrößerst vielleicht die Kundenbasis, aber gleichzeitig verärgerst du auch einen bestimmten Prozentsatz deiner Kundenbasis. Ich meine, das Paradebeispiel haben wir jetzt ja bei Foursquare. Wo man meiner Meinung nach ja durchaus die kleine Bubble an total lauten Early Adapters haben, die ganz laut schreien, wie scheiße das alles ist und die breite Masse interessiert es nicht. Das ist ja durchaus meine These. Aber das ist ja immer noch trotz allem ein Nischen-Service. Bei Facebook sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.
Es haben halt wahrscheinlich zu viele Leute Flickr oder 500px, wie spricht das aus? Pix?
Mhm, 500px.
Genau, genutzt und da wollen sie halt einfach auch deren Bilder noch abgrasen.
Genau. Und da frage ich mich immer, also das kann ich auch nachvollziehen, das ist prinzipiell auch ein guter Ansatz. Aber warum gibst du dem Nutzer nicht die Option? Also gib mir Google Plus mit dem ganzen Zeugs drin und biet mir zusätzlich auch eine Foto-App an. Wenn ich die installiert habe, dann nimmt er mir die Sache aus Google Plus raus, was ja durchaus geht. Das sehen wir ja bei den anderen Diensten, die das auch so machen. Wenn sie nicht installiert ist, ist es drin. Also kann ich selber entscheiden, ob ich eine zweite App haben will, ja oder nein. Beziehungsweise sogar, wenn ich jetzt Google Plus interessiert mich gar nicht, weil da gar nichts los ist. Ich finde aber die Fotoverwaltung eigentlich ganz geil. Dann installiere ich mir halt nur die Foto-App, weil Foto eigentlich mich nur interessiert.
Dich gleich zu entkräftigen tue ich, Deutsch wieder mal, Entschuldigung, das soll optional geschehen.
Ah, okay, gut.
Ja, ja, zumindest also, laut Berichten ja alles von fein. Bloomberg.
Ja. Genau. Ja. Also wenn es auch wirklich durchgezogen wird, weil der Punkt hatten wir ja bei Facebook. Ich glaube halt, die haben auch gesagt, die wollen es halt mittelfristig komplett loslösen, hat bloß keiner mitgekriegt. Und das lief parallel und kein Haar hat gekräht. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, ab morgen ist der Facebook Messenger nicht mehr im Facebook in der App drin. Ja, und dann hast du natürlich auch wieder einen Riesenaufschrei gehabt. Und genau, da wurde dir die Option wieder genommen.
Das Gleiche übrigens ist auch geschehen zum Dienst Hangouts. Auch da wurden Schritte angekündigt, das Ganze optional rauszunehmen. Also dass kein Google-Plus-Zwang mehr bestehen.
Genau, würde. Hangout habe ich auch einzeln. Und das finde ich zum Beispiel auch gut. Weil im Endeffekt Google Plus, haben wir ja vorhin am Anfang schon diskutiert, da passiert bei mir nicht viel. Andererseits, witzigerweise, hat sich Hangout neben Skype bei mir als Kundenkommunikationstool fest etabliert. Und da befürworte, also in meinem persönlichen Use Case befürworte ich da eine eigenständige App sehr groß, also sehr toll, sehr, oder wie man es nennen will.
Hat sich eigentlich das Ganze um YouTube beruhigt? Weil da wäre sicherlich auch noch der nächste Schritt, das da dann wieder entzuoptionalisieren. Weil da war ja auch ein Aufschrei, inklusive ich. Ich habe ja auch riesig aufgeschrien.
Du musst einen Account haben und wenn du zum Beispiel nicht aufpasst in den Optionen und das anklickst, dann sind deine Kommentare, die du unter den Videos verfasst, auch komplett in deiner Google Plus Timeline mit drin.
Es tut mir extrem leid für meine Zuschauer auf dem YouTube-Kanal. Ich kann aktuell keinen einzigen Kommentar beantworten oder darauf eingehen. Bei Gewissen ist es auch nicht schlimm, weil es eh nur Banane ist, was da gekommentiert wird. Aber ich kann einfach nicht kommentieren, weil ich müsste es mit meinem Google-Konto verbinden und das kann ich nicht, weil es ein anderes Google-Konto ist.
Ja und nein, kannst du nicht, ich meine, ich habe ja auch irgendwie 5 oder 6 Google-Konten mittlerweile. Dann extra ein Google-Konto dazu für zum Kommentieren einfach anlegen.
Ich habe ein Google Plus, ein Google-Konto, was für mich privat ist. Da habe ich mein Google Plus drauf. Habe da einen privaten YouTube-Channel mit Videos von kleinen und Familienbild-Videos und so weiter. Und ich habe den Poughkeepsie-Blog, wo ich die ganzen Gadgets und so weiter drauf habe. Und ich müsste die beiden miteinander verknüpfen. Aber das will und Wieso? Kann ich nicht.
Du kannst doch einen zweiten, sag ich mal, privaten, also einen zweiten Personen-Account anlegen. Das habe ich nämlich auch. Also ich habe halt einmal den Achim H., der ist halt auch eigentlich privat und macht auch Quatsch. Und dann habe ich den Achim Hepp, das ist auch ein Google-Profil, ohne Google-Plus-Seite, aber ein Google-Profil, der halt für meine beruflichen Berateraktivitäten ist. Und den kann ich halt auch mit anderen Diensten verknüpfen.
Du weißt ja, wie intensiv ich Google Plus nutze und habe da mir mit dem das ist ja nicht, das Google Plus Profil ist ja nicht privat, das ist ja mein Blog. Also bin ich als Person, wie ich im Internet bin. Nur der YouTube-Channel ist privat in dem Sinn.
Ah, okay. Okay.
Ja, und die beiden, da müsste ich mir ja nochmals die ganze Community neu aufbauen. Ich habe da keine Ahnung, wie viele.
Am Ende des Tages bin ich aber dann auch wieder, auch wenn ich jetzt gerade einen Verbesserungsvorschlag machen oder eine Lösung präsentieren wollte, ist das ein Paradebeispiel dafür halt, das ist auch eine große Scheiße, ehrlich. Also ich habe nämlich jetzt auch nochmal versucht, weil ich brauchte auch noch, jetzt auch wirklich professionell, beruflich mit Drive-Einsatz und sowas musste ich mir irgendwas aufsetzen. Und am Ende hatte ich irgendwie, glaube ich, 6 Konten. Wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, 6 Konten, von denen ich 2 eigentlich gar nicht brauchte, die ich nur auf doof einsetze, weil sie mir nicht die Option geben. Ich meine,
das habe ich auch. Ja.
Da entstehen halt 5 Karteileichen auch ohne Ende. Und ja, da sagen auch andere Firmen wieder, also geil, Hauptsache irgendwie ein Account, kann man wieder hier super zeigen. Wo ich mir denke, ja, im Prinzip kann ich die Unternehmersicht verstehen, aber andererseits ist Google eh schon so groß und hat so viel Kohle und läuft auch gut. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr großartig hier auf so ein paar Google-Plus-Nutzer irgendwie eingehen, weil das sind Spezialfälle. Der normale Google-Nutzer, der hat ein Konto und fertig aus.
Ja, bei mir ist das andere noch. Auf dem YouTube-Channel von Poughkeepsie-Blog habe ich ja mal begonnen mit dieser Werbung, da unten eingeblendet und so weiter. Das Lustige ist, ich komme da nicht dran. Also Google bereichert sich aktuell an mir, generiert Zinsen. Haha, nee, Quatsch.
Skandal.
Total. Google geht. Nee, weil ich kann, als Privatperson kann ich kein zweiter Google AdSense-Account eröffnen.
Ja, wem sagst du das? Genau die Problematik hatte ich auch. Und ich wollte einen Firmenaccount machen, also mit diesem Dashboard, wo man verschiedene Konten verwalten kann. Und da musste ich auch wieder Konten anlegen, hin und her schieben. Es ist scheiße. Entschuldigung.
Ich würde sagen, wenn wir gerade am über Google lästern sind, und nehmen wir doch ein Thema weiter hervor, was wir eigentlich weiter runter
wollen. Du wolltest nur, dass der Tobi mitlästert, ne? Weil
der
ja schon
nichts gesagt. Der Tobi ist so ruhig und kann da nicht groß.
Dann fütter ihn an. Sag das Wort.
Ja, Chromecast, Tobi. Oh, oh, Tobis Lästerrunde. Wir haben es vor 2-3 Folgen angekündigt. Wir werden über den Chromecast lästern. Ein bisschen geleakt haben wir ja schon. Tobi, ich lasse dich von der Leine.
Ja, das ist, ich weiß, ich werde jetzt bestimmt wieder tausende dumme, blöde E-Mails bekommen oder DMs auf Twitter bekommen oder Mentions auf Twitter. Ja, aber ich muss es loswerden, weil das Ding hat mir in den letzten Tagen und Wochen so viel Stress gemacht, dass ich sagen kann, nein, man braucht es nun wirklich nicht. Also ich brauche es nun wirklich nicht.
Aber es kostet doch nur 35 ja, Euro.
Und das höre ich von jedem und das kriege ich immer wieder gesagt.
Ganz kurz,
das ist doch günstig.
Ganz kurz, ich habe es am Ende des Tages umsonst bekommen und dafür ist es auch scheiße.
Ja, eben.
Ich habe es mit hart erkämpftem Geld, was ich aus Amazon-Links zusammengeschustert habe, mir gekauft für diese 35 Euro. Tobi, Entschuldigung, wollte ich nicht.
Eben, der Preis rechtfertigt nicht das mangelhafte Erscheinen der Hardware. Ganz einfach, weil Problem 1, die konsequente Inkompatibilität mit allen oder mit vielen Android-Geräten. Das habe ich zwar schon mal erwähnt, aber ich erwähne es gerne nochmal. Das HTC M8, das aktuelle und das Flaggschiff von HTC im Android-Bereich, ist mit dem Ding nicht kompatibel. Das alte Gerät, das M7, funktioniert ohne Probleme mit dem Gerät.
Also es funktioniert.
Ja gut, das mit den Problemen, da kommen wir gleich noch zu. Momentan habe ich es mit dem Nexus 5 am Laufen, weil das ist wohl das einzige Gerät, was am allerwenigsten oder so gut wie keine Probleme macht. Aber das größte Problem, was ich im Moment habe, ich habe diesen neuen Mirror Mode aktiviert, also dass ich quasi den Inhalt von meinem Nexus 5 auf dem Google Chromecast spiegeln kann. Und das macht er auch, aber er macht es unscharf. Es sieht aus, als ob eine so eine Milchglasscheibe davor hält. Ich muss erstmal das Ding wieder vorsliden, also ein Bild nach vorne und dann wieder zurück. Und dann macht er es mir erst scharf.
Schlecht inspiriert bei AirPlay.
Auch wenn oben drüber noch steht, das Ganze ist Beta und dieser Mirror Mode ist noch im Beta-Modus, aber so rudimentäre, einfache Dinge wie einen ganz normalen Screen anzeigen, das sollte doch auch beim ersten Mal funktionieren und nicht, dass man da erst Klimmzüge machen muss, dass man dieses Bild erkennen kann. Und dann wirklich, denn ja, du musst doch aber auch mal auf den Preis gucken. Ich habe das letztens getwittert und mit dieser Problematik und dann kam das wieder mit diesem Preis. Ich könnte den Leuten an die Gurgel gehen, die jedes Mal sagen, das Ding kostet nur 35 Euro. Jetzt habe ich mir aus lauter Bezug aufnehmend auf diesen Preis von einer anderen Firma, die das gleiche oder die ähnliche Dinge anbietet, wie dieser Google Chromecast können soll, auch ein Android auf Android basiert, auch so ein Stick bestellt, der ist gerade im Test, da möchte ich jetzt noch nichts Repräsentatives zu sagen. Der kann sogar laut der Feature-Liste, also laut den Papierdaten, den technischen Papierdaten, kann der wesentlich mehr als der Google Chromecast und kostet nur 19,95 Euro. Also von daher bin ich mal gespannt, was das Gerät kann. Und da werde ich eventuell noch was in der nächsten Sendung zu sagen.
Gut, ja. Dürfen wir gespannt sein.
Aber dieser Chromecast ist echt der letzte Husten. Macht bei mir nur Probleme und ich verstehe halt nicht diese Kompatibilitätspolitik von Android, dass es wirklich mit so wenig Geräten vernünftig funktioniert und auch mit so viel alten Geräten und aktuelle Flaggschiffgeräte funktionieren halt so gut wie nicht oder fast nicht.
Achims Erfahrungen mit deinem?
Ja gut, die gehen jetzt zurück im Januar. Ich habe mir im Januar so ein Ding geholt, unterwegs in den Staaten, weil ich dachte, ist so super, kann ich hier meinen Chrome-Content drauf spiegeln und dann gegebenenfalls halt auch einen Film oder irgendwie auf dem großen Fernseher im Hotel gucken. Ja, ich meine, die erste Frustration, die hatte ich dann, weil ich finde das irreführende Werbung. Du denkst halt, du kriegst einen Stick, den knallst du da rein und dann hast du den scheiß USB-Ömmel da dran.
Meine Worte.
Ausrasten, der scheiß USB-Ömmel. Mit einem riesen Stromklotz noch, mit so einem Mini-Kabel. Und gut, in meinem Fall ist jetzt ein Spezialfall, die ganzen Hotelfernseher, ich meine, da bist du eh froh, wenn du mal an so einen Anschluss drankommst, aber dann hast du auch in einem Regelfall auch nie eine Steckdose in der Nähe. Und die Fernseher haben auch im Regelfall nie eine USB-Steckdose, weil das dann halt irgendwie erste Generation Flachbildschirm ist oder sonst was.
Da, meine Worte.
Genau, da war ich dann schon frustriert. Und gekauft hatte ich mir halt auch, weil kostet ja nur, also was war das in US, glaube ich, $39. So $39, ja, mein Gott, kann man mal kaufen und könnt ja im Hotel ganz praktisch dann aufreisen. Weil ansonsten für daheim, dachte ich mir, habe ich ja eh Apple TV, da brauche ich das ja nicht. Also halt habe ich den Use Case nicht irgendwie. Ja, und dann irgendwie witzigerweise habe ich bei einer Veranstaltung auch noch ein Geschenk bekommen. Deswegen habe ich dann meinen gekauften in Deutschland einem verkauft zum Selbstkostenpreis. Und deswegen ist halt meiner umsonst und selbst dafür ist das scheiße, was ich vorhin gesagt habe. Hm. Und dann habe ich den hier, als ich zurückkam, im Büro dran gepackt. Weil im Büro hat der Fernseher auch ein USB, also zumindest muss ich den hier ein Stromkabel ziehen. Och, und dann das Ding ins Netz kriegen, dann die Sachen draufspielen, dann bricht das Ding wieder ab. Also das ist alles aus Januar. Ich weiß nicht, ob sich da in der Zwischenzeit was getan hat. Aber im Januar haben die mich halt komplett verloren mit der Frustration. So richtig hat es nicht geklappt. Und dann dachte ich mir auch, wofür den Scheiß? Gut, jetzt habe ich halt auch gesagt, hat mich eh nicht gekostet, also kann auch in der Ecke liegen. Und hole ich mir lieber ein Apple TV fürs Büro und fertig aus. Hm. Also weil im Endeffekt mein Use Case ist, lass mich da ab und zu mal ein paar Filme drauf abspielen oder streamen aus irgendeinem Netzdienst, das kann das Apple TV. Und ansonsten will ich eigentlich nur meinen Bildschirm spiegeln, im Regelfall. Zur Not würde ich das auch mit dem Chrome spiegeln, auch in 80% aller Fälle klarkommen. Desktop ist natürlich noch besser und das macht mir der Apple TV 1A. Und ich meine, im Regelfall, was habe ich für ein Apple TV bezahlt? Ich meine, ich habe ja auch diverse. Und ich habe
um die 100,
oder? Nee. Also umgerechnet habe ich 60 Euro bezahlt. Ich meine, ich kaufe die ja durchaus dann auch in den USA oder in China. Dann ist das ja kursgut. Dann hast du eine Aktion. Also ich meine, gut, das kann nicht jeder, ist mir klar. Aber wenn ich für 60 Euro so ein Apple TV bekomme, was halt auch ein ausgereiftes Produkt ist und auch wenn es als Hobby bezeichnet oder sonst wie, das ist mir mehr wert, als irgendwie 20 Euro oder 25 sparen und dann so einen Ärger zu haben mit so einem blöden Stick.
Und dann auch den Stromstöpsel hinten dran zu haben.
Ja, genau. Und deswegen bin ich da auch, ja, also wie gesagt, der liegt in der Ecke rum. Ich hatte mir überlegt, jetzt im Rahmen eines Umzugs, wenn ich den neuen Fernseher habe, den nochmal auch Spaß mit in die Wohnung zu nehmen und da mal dran zu daddeln, um nochmal eine Chance zu geben nach einem halben Jahr. Werde ich auch noch machen. Habe auch keine große Hoffnung und ich brauche die Hoffnung auch nicht, weil der neue Fernseher auch direkt ein Apple TV bekommt.
Ja, gut. Übrigens hatte ich gerade am vorletzten Wochenende so eine lustige Gegebenheit mit der Apple TV. Ich habe ein gutes Kollegenpärchen, die sich auf mein Anraten vor 3 Jahren mal ein iPad gekauft haben. Dann haben sie sich eine Apple TV dazu gekauft und vor einem Jahr ein Mac Mini. Den haben wir schön gepimpt, da hatten sie riesen Freude dran. War das Problem, dass sie dann die Festplatte ein bisschen zu voll gemacht hatten und dann kam die Meldung, Tobi kennt sie sicherlich auch, dass die Systemplatte nur noch so und so viel Gigabyte Speicherplatz hat. Zumindest im Zusammenhang mit Mumble.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau. Und da habe ich Ihnen kurz über TeamViewer ein bisschen gezeigt, wo was ist und was da für Probleme sind. Und dann ging der Mann vom Pärchen, ging ins Wohnzimmer und dann musste er irgendwas zu irgendwas was sagen und sagte, ich komme gleich zurück. Dann habe ich einfach ganz kurz oben rechts auf das Airplay-Zeichen, habe es ihm auf dem Fernseher in ihrem Wohnzimmer gebeamt und die waren beide sowas von verblüfft. Ja, so einfach kann man es machen. Apple halt.
Ja, aber du musst fairerweise dazu sagen, das Gerät muss natürlich auch schon recht aktuell sein, weil nicht jedes Produkt unterstützt die AirPlay-Spiegelfunktion. Also wenn etwas ältere
Mac... Wie gesagt, das ist ein Jahr alter
Mac Mini. Ja, ich sag's nur. Also nicht, dass die Illusion aufkommt, ich kann ja jeden uralten Mac nehmen und da einfach mal an den Apple TV anschließen. Da möchte ich da vorsichtshalber sagen, das geht nur mit einem relativ aktuellen Gerät.
Oder du hast irgendwelche Plugins, die dir da dabei helfen, Banana TV etc.
Ja, also
ist da nicht ganz so stabil und alles, ja, aber
ja,
genau.
Ja, aber wie gesagt, von Haus aus geht es nur bei relativ aktuellen Macs.
Genau. Aber eben, es war einfach so etwas, wo sie beide sagten, zum Glück hast du uns zu dem geraten, weil sie waren einfach so begeistert davon. Ist doch schön.
Es funktioniert halt einfach. Also dieses Airplay-Mirroring-Funktion, die ist einfach genial, die funktioniert. Und da nach meinem Empfinden und nach meinen Tests, die ich hier gemacht habe, da hat Android noch einen extrem hohen Nachholbedarf. Die sind bei weitem noch nicht so weit.
Android L, es wird alles gut.
Ja,
okay. Haben wir vor einem Jahr bei dem aktuellen auch gesagt. Aber es wird alles gut.
Ja,
wir,
ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau, ein bisschen leaken muss ich, weil wir hatten ja das letzte Mal, ich habe per Twitter angekündigt, ich werde es in dieser Sendung erklären, wir hatten einen Ausfall der Webseite. Was war das, Donnerstag, Freitag letzte Woche?
Wisst ihr das noch? Freitag, am Nationalfeiertag, oder?
Genau, stimmt, an unserem Nationalfeiertag. Das war ja noch das Dumme, weil da waren nicht allzu viele Leute im Support. Wir hatten vor ein paar Wochen angekündigt in der Geek Talk Unterbrüche irgendwas, dass wir Unterbrüche haben werden, weil wir die Domain umziehen werden von Switch zum Hoster. Und da hat ja sich der Hoster gemolden und lieber Tom, Gruß an deine Stelle, gesagt, dass es dazu überhaupt keinen Unterbrüchen kommt. Ich habe dann am Donnerstagabend auch die beiden neuen Verträge für Geek Talk und Geek Talk mit Bindestrich dazwischen bekommen. Hat alles geklappt. Hieß, innerhalb von 24 Stunden wird das Ganze umgeschalten und irgendwann mitten in der Nacht um, glaube ich, 1 Uhr, ich wollte gerade die letzte Folge veröffentlichen, also die letzte Woche Folge, 39.14, und da war der Server weg. Ja, gab dann doch einen Umbruch, weil Unterbruch, aber lag daran, dass sie irgendwas falsch herumkonfiguriert hatten. Und da eben Nationalfeiertag war, ging es ein bisschen, bis das Ganze dann wieder im Netz war oder richtig im Netz war. Mhm. So als Ding. Aber eben, was ich leaken wollte, ist, Tobi, wir hätten ja am Wochenende unsere Gadget-Folge rausgehauen, die 6. Mhm. Und da habe ich ein kleines Gadget mit drin, was wahrscheinlich jeder Chromecast-Nutzer unbedingt haben sollte, weil, wie gesagt, scheiß USB-Strom. Zeugs da, Entschuldigung. Aber
das Gadget ist jetzt ja nicht nur für Chromecast-Nutzer, das ist auch allgemein recht praktisch. Also sagen wir mal für jeden, der sich mit HDMI-Anschlüssen beschäftigt.
Auf jeden Fall. Ja. Also nicht nur Chromecast-Nutzer. Also unbedingt dann, wenn sie kommt, die Gadget-Folge Nummer 6 anhören.
Genau.
Und keine Angst, ihr werdet nicht arm. Ich glaube 2-3 Euro, Tobi.
Ja, hast ja schon das halbe Gadget erzählt. Jetzt aber ruhig.
Ja, Entschuldigung, stimmt. Immer dieses Leaken, immer dieses Leaken. Ich würde sagen, ich schiebe hier nochmals ein bisschen was, wenn wir schon im Google-Lager und im Android-Lager sind. Ich habe mal eine Frage an unsere Hörer. Ich habe ja diverse Android-Geräte hier rumliegen. Ich hatte ja mal vor kurzem mal so ein Instagram-Bild rausgehauen. Ich bin auf der Suche nach einem interessanten Android-Launcher. Vielleicht habt ihr mir da Tipps. Weil ich habe mir einiges installiert, ich war von ziemlich allem nicht wirklich begeistert. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Hörer, der mir einen Tipp geben könnte, was ich da genau mal ausprobieren sollte. Tobi, du nutzt nicht wirklich Launcher, oder?
Nein, ich bin ja jetzt begeistert von diesem hauseigenen, der bei dem OnePlus One mit dabei ist. Ich weiß aber gar nicht, wie der heißt. Ich habe jetzt seit 2 Tagen das OnePlus One hier im Test und ich kann ja gar nicht sagen, wie der heißt. Aber das schreibe ich mir auf, bis zur nächsten Sendung habe ich es raus. Ist ja nicht mehr. Gut. Es dauert ja noch ein bisschen.
Genau, ja. Doch, das macht. Ja, es hat halt jedes Gebastel von jedem Hersteller hat was Geniales, aber da ich so viele verschiedene, ich habe ja das Huawei, ich habe das HTC, das so ein lustiges Samsung-Teil und alles mögliche hier rum, ich möchte ein bisschen mehr Einheit auf den Geräten haben.
Das Problem, wenn man so viele Geräte testet, dann hat man halt diese Diversifizierung der Oberfläche. Ne?
Genau, genau. Aber ja, vielleicht eben weiß da uns ein Hörer von uns, der Nachtzug schreibt gerade, den Nova Launcher, ja, der scheint sehr, sehr verbreitet zu sein. Den muss ich mir auch wieder mal ein bisschen genauer anschauen. Aber ist eben Beta, genau deshalb habe ich ihn wieder runtergeschmissen, glaube ich. Aber eben, schreibt es doch in die Kommentare oder über Twitter oder E-Mail, wo auch immer ihr das dann uns mitteilt. Dann gehen wir doch gleich noch zu einem kleinen App-Tipp über. Ich habe heute Morgen einen Blogpost rausgehauen auf dem Appland-Blog. Nennt sich Linkbubble. Ich nehme an, Achim, Tobi, ihr kennt es, wenn ihr durch eure Timeline surft, egal ob das jetzt bei Twitter, Facebook oder in Google Plus ist, da gibt es sehr viele interessante Links, die ihr euch durchlesen möchtet.
Ja.
Genau, und ihr kennt es ja, wenn man dann draufklickt, geht ja der Browser auf oder in der App ein Browser auf.
Ja.
Und das kostet Zeit. Lebenszeit, wichtige Lebenszeit. Nee, da gibt es, wie gesagt, die Android-App Link Bubble. Das ist so ein kleiner Knopf, der sich rechts oder links, wo ihr dann immer positioniert, auf eurem Display angliedert. Sobald ihr einen Link anklickt, geht nicht der Browser auf oder eben der In-App-Browser. Es geht dann, die Webseite wird dann in dieser Bubble geladen im Hintergrund. So könnt ihr durch eure Timeline scrollen, verschiedene Links anklicken und euch die dann am Schluss konzentriert durchlesen. Das Ganze wechselt dann nicht in einen Browser, sondern ist nur so ein Overlayer über Twitter, über Google Plus oder wo auch immer. Und das Coole, was ich daran finde, ist, dass ihr das gleichzeitig dann auch aus diesem Ding raus wieder sharen könnt. Zum einen oben rechts über das typische Android-Share-Dings, wo ihr dann alle eure Apps drin habt, die sharen könnt. Zum anderen könnt ihr links oben in der Ecke ein Bubble definieren mit eurer Lieblings-App, die ihr meistens nutzen möchtet, zum Beispiel Pocket, um das Ganze zu archivieren, wenn es dann interessant war, oder Twitter oder wo ihr das auch immer wieder hinschmeißen möchtet. Und ist für mich auf meinen Android-Geräten eine App geworden, die mir sehr, sehr gut hilft und eben Zeit spart.
Okay. Also ich sehe, du nutzt deine Android-Geräte wirklich produktiv, merke ich gerade. Wenn du dir schon solche kleinen Helferlein installierst, setzt du dich da wohl sehr stark mit auseinander.
Ja, ich rede nicht nur davon, dass ich die teste. Ich nehme die ja wirklich in die Finger und probiere sie auch. Und mein iPad Mini wird ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, weil das war ja bis jetzt immer das, wie sagt man dem, das Social Media Gadget der Wahl. Mhm. Aber ja, eben, Android-Nutzer, schaut euch die App an, ist kostenlos. In-App könnt ihr euch noch ein paar Features hinzukaufen für ziemlich wenig Geld. Lohnt sich auf jeden Fall. War es gerade ein Android von mir? Irgendwas war das.
Hörte sich sehr exotisch an, aber es kam, glaube ich, von dir, ja.
Doch, dann würde ich sagen, gehen wir zu einem interessanteren Thema über Tobi.
Ja.
Wir werden uns ein neues HTC kaufen.
Ja, kaufen weiß ich nicht, aber wir werden es uns organisieren, sagen wir es mal so. Das HTC One M8 wird wahrscheinlich gerüchteweise als Windows 8 Edition rauskommen, also mit Betriebssystem Windows 8. Und da gab es die diversen Gerüchte, diversen Artikel. Angeblich gab es auch schon Fotografien von dem Produkt, dass es dementsprechend in einer Windows 8 Version gesehen worden ist.
Mit den Kacheln.
Richtig, mit den Kacheln. Ich habe mir dann mal die Arbeit gemacht und mit der dazugehörigen Werbeagentur telefoniert. Oder PR-Agentur, die dementsprechend HTC betreut. Und die sagten mir, ja, das höre er zum ersten Mal. Offiziell dürfte er dazu nichts sagen. Aber die Chancen stehen gut. Aber das ist nur seine persönliche Meinung, hat er gesagt. Also von daher bleibt es spannend. Und ich denke mal, diese verschachtelte Aussage war doch recht eindeutig, dass wir so ein Gerät sehen werden.
Ich habe ja am Lounge in Zürich, wo ich dabei war, auch als Feedback gegeben, dass das Teil wirklich einfach extrem cool ist und alles. Wir hatten es ja schon in einem Review. Hatten wir es schon, Tobi? Haben wir es reviewed?
Ja, ich glaube, wir hatten das in der Fünferfolge.
Doch, ja, genau, in der Gadget-Folge war es
drin. Das Problem, wir nehmen immer so viel auf Lager auf und dann wissen wir gar nicht, ob wir es schon veröffentlicht haben oder
schon
nicht.
Draußen ist oder nicht, ob wir darüber sprechen dürfen. Genau, auf jeden Fall habe ich ja da auch als Fazit gesagt, wenn da Windows 8 drauf wäre, also Windows Phone 8 drauf wäre, wäre das mein Gerät der Wahl. Und da meinte er schon was Ähnliches, Tobi, dass er nicht mehr sagen könne und genau.
Mhm. Ja. Ist natürlich für mich super interessant, weil das M8 ist ja mein, sagen wir mal, mein Second Daily Driver im Bereich Android-Phones. Also mein Hauptproduktivgerät ist ein iPhone und das Zweitgerät, was ich dabei habe, ist ja das M8. Und somit, wenn man so das Drittgerät dabei hat, sehen natürlich optisch identisch aus, macht sich natürlich sehr gut. Na, wenn die Geräte, sagen wir mal, vom Erscheinungsbild komplett gleich sind.
Visuell deckungsgleich sind, genau. Ja. Würde sich der Achim sowas auch antun?
Wollen? Auf jeden Fall. Also ich meine, HTC darf mir auch gerne mal ein Testgerät schicken. Nein, also wirklich. Ich finde das HTC One, wenn ich es in der Hand habe, also als Gerät an sich, super. Also halt auch schon die letzte Variante fand ich schon super. Und Windows Phone bin ich ganz großer Fan von. Also ich selber bin iPhone-Nutzer und alles, aber ich halte halt Windows Phone auch schon seit 7.5 für ein super Betriebssystem für die breite Masse, für normale Nutzer. Also ich finde das wirklich schön, intuitiv, mit den Kacheln das Konzept. Also jetzt in der Kombination, großer Fan.
Ja, da ganz genial wäre da natürlich, wenn in dieser Version des M8 die Kamera noch einen kleinen Bump bekommen würde, dann wäre das Gerät einfach noch ein Ticken perfekter, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Das war einer der größten Kritikpunkte am M8. Gut, wir werden sehen. Ich glaube, das Datum war irgendwas im August.
Ja, das halte ich aber für sehr sportlich. Also, dass das noch im August kommen wird, das
wäre natürlich... Macht das nicht Sinn in der August, weil wegen der IFA im September?
Ja, stimmt. Ja.
Aber um wieder von Windows 8 wegzukommen, habe ich gerade bemerkt, das ist ja nochmals ein Android-Thema. Die Schweizer Bundesbahn, die SBB, stattet, das hatte ich glaube vor einigen Folgen schon mal erwähnt, ihre Kondukteure, wie sagt man dem? Bei euch Schaffner, glaube ich.
Schaffner oder Zugbegleiter. Oder
Zugbegleiter.
Kontrolleure. Genau. Nee, Kontrolleure nicht, weil die verkaufen ja keine Tickets.
Ja,
auf jeden Fall, die werden ja mit zumal meist Android-Geräten ausgerüstet. Zusätzlich bekommen die auch noch bis Ende des Jahres so kleine mobile Drucker, die so ein Schlitz in der Tasche sind, wo man dann endlich auch wieder Tickets im Zug kaufen kann. Da freue ich mich drauf.
Mobile Drucker.
Ja, und dadurch mit der App-Fahrt, also mit den neuen Smartphones, möchten sie auch die E-Tickets, also man kann ja über die App Tickets kaufen mit Hilfe der Kreditkarte oder über die Abrechnung von Postfinanz ist das, glaube ich. Und da wollen sie das Ganze ein bisschen verstärken, dass die Lesegeräte auch besser funktionieren, weil aktuell haben sie da teilweise recht Mühe, das Ganze abzulesen von den Displays.
Okay.
Somit, ich glaube, genug Android für heute. Achim, dein Leib- und Leibthema.
Genau.
Heute ging es ja richtig los.
Ja, ich sag's ja auch, jedes Mal ist mir schon wieder fast peinlich, dass ich schon wieder was zu erzählen habe. Aber ja, Foursquare. Und heute, 2 Stunden vor der Aufnahme, ist halt das endlich das neue Foursquare. Das ist dann das Foursquare 8.0 veröffentlicht worden, womit jetzt der große Schritt getan wurde, und das ist jetzt wirklich die Zukunft. Und jetzt muss ich zeigen, ob Foursquare bestehen kann oder halt nicht. Also Foursquare und Swarm zusammen. Swarm das soziale Netzwerk mit Einchecken und ein bisschen Gamification, und Foursquare jetzt wirklich als Konkurrent zu Yelp, als Empfehlungsplattform, aber halt nicht nur so eine allgemeine hier, lies mal durch und Sternchenbewertung, Empfehlung, sondern wir wissen, wer du bist. Wir haben deine Daten, also deine Daten halt durch die Check-ins, gegebenenfalls jetzt durch andere Informationen, durch deine Freunde, durch das, was du uns sagst, was du besonders magst, und dadurch halt eine sehr personalisierte, sehr spezielle Empfehlungs-Bewertungsplattform, ja, die sich aber trotz allem halt mit dem Platz hier mit Yelp dann messen muss.
Also Foursquare hat heute die App rausgehauen, die neue, und wie ich verstanden habe oder wie ich gesehen habe, man kann es nachlesen bei dir auf dem Alles Foursquare-Blog. Ist das korrekt?
Genau. Wir haben kurz einen ersten Eindruck und werden dann nächste Woche einen relativ hoffentlich ausführlichen Testbericht dann auch veröffentlichen.
Auf jeden Fall, dann werden wir in einer der nächsten Folge dann wieder mal ein bisschen was hören.
Genau.
Sind wir gespannt, wie sich das umsetzen wird. Ich habe mir das Update installiert und mal die Vorkonfiguration gemacht, also die ausgewählt, was mich so interessiert. Bin da auch echt gespannt, was mir da Foursquare in nächster Zeit anbieten wird. Aber dazu, wie gesagt, dann in einer der kommenden Folgen. Wie immer, liebe Hörer, freuen wir uns über eure Kommentare bei uns auf www.geektalk.ch. Unten da bei der jeweiligen Folge. Heute wäre das die Geektalk 4014. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Zusendungen von Audiokommentaren und alles Mögliche, was ihr so übers Internet uns oder auch Paketboten natürlich uns zukommen lässt.
Paketbote, ja, das ist schön.
Genau, da darf ich mich nachher auch noch durchwühlen. Dann würde ich sagen, beenden wir unsere Aufnahme. Außer der Achim hätte noch was?
Nee, ich habe nichts. Und das Internet ist ja jetzt auch gleich bei mir weg wieder. Oh, von daher beenden wir.
Deutet das mal als ein Nein.
Genau.
In dem Sinne, herzlichen Dank an Tobi für deine Zeit heute.
Immer wieder gerne.
Herzlichen Dank an den Achim.
Auch vielen Dank, dass ich da sein durfte wieder.
Und vielen herzlichen Dank an die Leute im Chat. Waren ja, so wie ich das sehe, glaube ich, zwei neue heute mit dabei. Ich bedanke mich bei den Live-Zuhörern generell und natürlich wie immer auch bedanken, Entschuldigung, wir uns bei allen Zuhörern, die auch in Zeit versetzt uns genießen. Und ja, gebt noch Feedback zum Hörertreff online. Genau. In dem Sinne, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
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 Hört mehr Geek Talk.